Ildikó von Kürti. Es wird Zeit. Dies ist ein Buch der Wehmut. Wehmut kann lächeln, Trauer kann es nicht. Friedrich Thorberg. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Seit Jahren frage ich mich, wie es sein wird, wenn wir uns wiedersehen. Seit Jahren habe ich nichts mehr gefürchtet und nichts mehr erhofft, als dir plötzlich gegenüberzustehen. Und das soll er nun sein, dieser monumentale Moment? Ich bin sehr enttäuscht. Hauptsächlich natürlich von mir, wie meistens. Ich suche gern die Schuld bei mir. Darin habe ich es in langen Jahren zur Perfektion gebracht. Außerdem hat mir meine Mutter ein gewisses Talent dafür bereits in die Wiege gelegt. Wie ein Drogenspürhund den Stoff, finde ich jeden Fehler. Bei mir. Was die Großereignisse meines Lebens angeht, sind die eigentlich nur selten exakt so abgelaufen, wie ich sie mir vorher ausgemalt hatte. Das scheint aber nicht nur mir so zu gehen. Ich werde oft genug Zeuge, wie Leute die Realität im Nachhinein beherzt überarbeiten, damit aus Hochzeitsreisen, Geburten, Jubiläen und der eigenen Kindheit genau die Sternstunden werden, von denen sie im Bekanntenkreis voll eindringlicher Bescheidenheit berichten und an die sie irgendwann selber glauben. Es ist schon verdammt lang her, 20 Jahre. Wie aus dem Leben einer Fremden. Ich war ein anderer Mensch damals. Ich wäre ein anderer Mensch geworden, hätte ich mich anders entschieden. Aber die Sache ist längst verjährt. Die Zeit ging ins Land und zertrampelte dabei etliche meiner Träume und meiner Albträume. Und jetzt diese Begegnung. Noch vor wenigen Sekunden hätte ich voll innerer Überzeugung behauptet, die alte Wunde sei verheilt und der Originalzustand quasi wiederhergestellt. Ein unvermutetes Wiedersehen mit dir würde ich souverän und mit gelassener Freundlichkeit meistern. Darauf hätte ich gewettet. Ich habe mich jedoch offensichtlich getäuscht. Mein jahrzehntelang meist reibungslos funktionierender Verdrängungsmechanismus fliegt mir plötzlich um die Ohren wie ein bei Tempo 200 platzender Reifen. Jetzt bloß die Ruhe bewahren, sonst könnte erheblicher Sach- und Personenschaden entstehen. Du hast immer noch dieselbe Körperhaltung, stolz und fordernd, die Haltung eines Menschen, der um nichts kämpfen musste. Das gute Leben ist dir in den Schoß gefallen, mir nicht. Ich bin in der Zwischenzeit auch erwachsen und reif geworden, jedenfalls Teile von mir. Ich habe wirklich allen Grund, dir erhobenen Hauptes gegenüberzutreten, aufrecht und stolz. Ich spüre deinen Blick auf mir, noch bevor ich deine Stimme höre, vertraut, vielleicht ein wenig grauer als früher. Judith. Das ist keine Frage, sondern eine Feststellung. Judith, du schaust auf mich herab, genauso wie früher. Ich sage, hallo, lange nicht gesehen. Und für diesen Satz habe ich 20 Jahre gebraucht. Nein, so hatte ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Eine ungemütliche Pause tritt ein, in der wir beide überlegen, welche Fragen man stellen kann, wenn man das Wesentliche vermeiden, gleichzeitig aber nicht allzu banal wirken will. Du kannst schlecht über das Wetter, deine Urlaubspläne oder die Zunahme des Rechtsextremismus reden, wenn du nicht mal weißt, ob dein Gegenüber das Wahlrecht, Kinder, einen Beruf, zwei Liebhaber oder eine tödliche Krankheit hat. Du fragst, wie geht es deiner Mutter? Sie ist vor 2 Wochen gestorben, ich bin hier wegen der Beisetzung. Das tut mir sehr leid. Ich habe sie immer gemocht, mehr als meine eigene. Ich erinnere mich, wie deine Mutter statt Blumen einen Bund Demeter-Möhren zum 60. Geburtstag meines Vaters mitgebracht hat. Und dann hat sie aus Versehen ihre Zigarette in dieser wahnsinnig wertvollen Schale ausgedrückt, die nur zu Dekozwecken auf dem Tisch stand. Das war mir so peinlich. Deine Mutter war super, meine war peinlich. Da hast du recht. Du lachst und es kommt mir vor, als sei keine Zeit vergangen. Was sind schon 20 Jahre? Anne und Judith, beste Freundinnen, für mehr als die Hälfte unseres Lebens. Ich schaue zu Anne hinüber. Sie trägt ihre Haare jetzt kinnlang und grau. Ungewöhnlich für eine Frau mit 50. Die meisten, die ich kenne, würden sich eher von ihrem Mann trennen als von ihrem Koloristen. Die wenigen Frauen, die in Ehren ergraut sind, habe ich immer bewundert und beneidet, weil sie das Spiel »Ich will jünger aussehen, als ich bin« einfach nicht mitspielen. Graue Haare waren mir stets als das weithin sichtbare Zeichen einer stabilen Persönlichkeit erschienen. Anne sieht gut aus. Allerdings kein Tag jünger, als sie ist. Ein halbes Jahr älter als ich. Soweit ich es erkennen kann, hat sie in 20 Jahren kein Gramm zugenommen. Im Gegenteil. Sie wirkt sogar noch schmaler als früher. Während man mich als Kleinkind noch freundlich einen dankbaren Esser nannte, wurde mir wenig später schon nahegelegt, auf alles zu verzichten, was dick macht. Annes Mutter goss ihrer Tochter heimlich Sahne ins Müsli, damit sie etwas zulegte. Ich habe mich Anne immer unterlegen gefühlt, ohne mich deswegen schlecht zu fühlen. Ich war stolz, dass sie meine Freundin war und zahlte gerne den Preis dafür, der darin bestand, die meiste Zeit in ihrem Schatten zu stehen. Sie war die hübschere von uns beiden und die interessantere. Ich war zwar besser in der Schule, aber sie war klüger als ich. Sie hatte bloß keine Lust zu lernen. Ich ließ sie abschreiben und sie gab mir das Gefühl, mir dadurch eine Ehre zu erweisen. Uns war beiden klar, dass aus ihr mal was werden würde und aus mir eventuell auch, solange ich mich von ihrer Energie mitreißen lasse und in ihrem Fahrwasser bleiben würde. Wenn es darauf ankam, erbrachte Anne Höchstleistungen beim Abitur, beim Abschluss der Banklehre, beim in Rekordzeit absolvierten Studium. Und es war keine Überraschung, dass sie mit 26 die jüngste Anlageberaterin in der Geschichte der Beermann Bank in Köln wurde. »Bist du denn immer noch mit Joachim verheiratet?« Ich glaube, einen leichten Spott. Vielleicht handelte es sich auch nur, um ein nicht verjährtes Erstaunen aus ihrem Tonfall herauszuhören. »Ja, Joachim und ich sind seit 20 Jahren verheiratet«, sage ich, »und finde, dass sich das anhört, als würde ich eine Haftstrafe absitzen. Immerhin eine halbe Ewigkeit«, füge ich betont munter hinzu. »Mit 3 Kindern, Haushund, Halbtagsjob und Panoramafenster ins Grüne. Hättest du gedacht, dass in mir eine perfekte Hausfrau steckt? Klingt das nach Notwehr? Ich fürchte ja. Natürlich wird Anne mich still belächeln, weil ich nicht das geworden bin, was aus mir hätte werden können. Weil ich aus Gründen, die sie nicht verstehen kann, einen Kompromissmann geheiratet, keine glänzende Karriere gemacht und unsere Freundschaft abgebrochen habe. Ich weiß genau, so viel Therapieerfahrung habe ich mittlerweile auch, dass Selbstironie kein Zeichen von Selbstbewusstsein ist, dass man als schwacher Mensch lieber selbst den Finger in die Wunde legt, ehe es ein anderer tut. Ich unterstelle Anne, dass ihr mein Leben allzu harmlos vorkommt, weil ich selbst so denke, und ich bin sauer auf sie, weil ich sauer auf mich bin. Anne kann mal wieder überhaupt nichts dafür, und auch das nehme ich ihr übel. Welche Note würde ich meinem Leben geben? Eine 3 mit der Tendenz zu 3-. Für eine Mathe-Klausur mag das vor 35 Jahren ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis gewesen sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich wegen Mathe 2-mal fast sitzen geblieben wäre. Aber für ein ganzes Leben? Hast du Kinder, frage ich, und bemerke eine schändliche Hoffnung in mir, dass dem nicht so sein möge und du nicht auch das noch perfekt hinbekommen hast. Lass mir wenigstens eine Sache, die ich besser kann als du, Kinder kriegen und großziehen, in einem vielleicht nicht perfekten, aber immerhin kompletten Elternhaus. Nein, mir fällt ein Stein vom Herzen. Und ich schäme mich dafür. Und wo lebst du? Ich habe die letzten Jahre in München gewohnt, aber ich bin dabei, umzuziehen. Wohin? Ich ziehe hierher, sagt Anne. Was meinst du mit hierher? Frage ich blöde, weil ihre Antwort so wenig dem von mir Erwarteten entspricht, dass ich sie gar nicht richtig kapiere. Ich komme zurück nach Hause. Frauen neigen dazu, Verhältnisse zu beschönigen und es sich und anderen dadurch schwerer zu machen. Wir helfen aber niemandem damit, wenn wir uns ständig vormachen, es sei alles gar nicht so schlimm. Seien wir doch ehrlich, Kinder großzuziehen ist schon nicht leicht. Aber das, was danach kommt, ist noch viel schwerer. Älter werden bedeutet ja nicht, dass man automatisch weise und gelassen und tolerant wird. Wir werden schrullig, der Rücken wird nicht mehr besser und einzelne lange Haare wachsen uns aus dem Gesicht. Meine Hobbys sind Nahrungsergänzungsmittel, Vorsorgetermine, Anti-Aging-Produkte und Detox-Säfte. Keine meiner Freundinnen verreist mehr ohne ihr eigenes Kopfkissen. Meine Mutter brachte immer gleich ihr gesamtes Bettzeug mit, inklusive ihres orthopädischen Stützkissens, ihrer Hausschuhe und ihrer bevorzugten Kaffeesorte. Und nun ist sie von ihrem letzten Besuch bei uns nicht mehr zurück nach Hause gekehrt. Herzinfarkt im Gästebett. Mit 83. Mama hatte gute Nacht gesagt und das war's. Einfach nicht mehr aufgewacht. Ein Glücksfall, hatte unser Hausarzt gesagt. Das war mir aber kein Trost gewesen, sondern vielmehr taktlos vorgekommen und ich hatte bereut, den Mann bereits zu meinem Geburtstag eingeladen zu haben. Nur weil ein Mensch lange lebt, heißt das ja nicht, dass man seinen Tod nicht als Tragödie empfinden kann oder darf. Eine Frechheit, dass ich mir sagen lassen muss, meine Mutter habe ein erfülltes Leben gehabt und was für eine Gnade ihr schneller Tod doch sei. Erstens, vielleicht hätte sie trotz ihres hohen Alters gern noch länger gelebt, soll ja vorkommen. Und zweitens, wer denkt an mich und an meine Trauer und an mein Leben? Ich bin verlassen worden, erst von meinen Kindern und jetzt von meiner Mutter. Nur mein Mann, der bleibt. Ausgerechnet. Es hatte eine Trauerfeier im Kreis der Familie gegeben und ich hatte mich wirklich zusammenreißen müssen, um nicht zu zeigen, wie elend mir zumute war. Dass der plötzliche Herztod einer über 80-Jährigen eine derartige Verzweiflung bei einer überreifen, hinterbliebenen Tochter auslösen kann, ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Ich habe mich ja selbst geschämt und meine bitteren Tränen nach innen geweint. 2 Wochen später war meine Mutter eingeäschert worden und jetzt steht sie hier auf der Fensterbank mit Blick auf die Tannen in meinem Elternhaus. Alles wartet auf meine Mutter, vergebens. Das Buch auf dem Nachttisch, die halbvolle Schachtel Ernte 23, der gesteppte hellblaue Morgenmantel, der auf ihrem Bett lag und den ich mir jetzt um die Schultern gelegt habe, als seien es ihre tröstenden Arme und in dem ein Hauch ihres Geruchs haftet. Schon komisch, da vorne steht Mamas Asche und hier riecht es noch nach ihr. Wer hat eigentlich behauptet, dass man erst mit dem Tod der Eltern so richtig erwachsen würde? Ein Vollidiot. Ich fühle mich nicht erwachsen, ich fühle mich wie ein Kind, das seine Mutter verloren hat. Zurückgelassen in einer Welt, in der niemand mehr schützend die Hand über mich hält. Schrecklich. Ich bin so negativ. Das war ich früher nicht. Vielleicht auch eine Begleiterscheinung des Älterwerdens, Dioptrien, Stimmung, Lebenserwartung und die Haut über den Wangenknochen. Alles sinkt allmählich unter Null. Aber das könnte sich, so mein Eindruck, an diesem Morgen geändert haben. Also jetzt nicht das mit der Haut und den Dioptrien. Aber mit einem Mal habe ich es nicht mehr ganz so eilig, nach Hause zu kommen. Die neu gewonnene Zuversicht hat bestimmt auch mit den 3 Tannen zu tun, die unverändert und auf altvertraute Weise im Wind vor dem kleinen Fenster schwanken, das einst zu meinem Kinderzimmer gehörte. Es mag an der Raufaser liegen und dem schlecht schließenden Wandschrank, den Jugendbüchern im Regal, dem Esstisch, an dem ich vergeblich versucht habe, Latein zu lernen, und an der knarrenden Stufe, die mir stets zuverlässig verriet, wenn meine Mutter nach oben kam, so dass ich meist rechtzeitig das Licht ausmachen und so tun konnte, als würde ich schon lange schlafen. Und natürlich liegt es an Anne, an uns, Anne und Judith. Ich habe mir unser Wiedersehen so oft und so viele Jahre lang vorgestellt, dass ich irgendwann nicht mehr damit rechnete, dass es wirklich einmal dazu kommen könnte. Und vor allem habe ich nicht damit gerechnet, was dieses Wiedersehen in mir auslösen würde. Auf einmal ist alles wieder da. Der Schmerz, die Sehnsucht, die Liebe, die Angst und die Schuld. Und der Sommer. Da höre ich hinten am Wohnzimmerfenster ein leises Kratzen. 3-mal kurz, Pause, 3-mal kurz. Unser Erkennungszeichen. Du hast es nicht vergessen. Du bist wieder da. Warum ziehst du denn wieder hierhin zurück? Was hast du vor? Arbeitest du nicht mehr bei der Bank? Knattere ich hastig eine Reihe zukunftsorientierter Fragen heraus. Bei der Bank habe ich vor 6 Monaten aufgehört, unfreiwillig. Es ist schwer zu erklären, aber mein Leben läuft seit ungefähr 2 Jahren ziemlich aus dem Ruder, multifaktoriell bedingter Kollaps, würde ich sagen. Es hat angefangen mit der Scheidung. Mein Mann hat sich als riesengroßer Lump erwiesen, er hat unser Geld in windigen Aktien angelegt und mich dann, um seinen Hals zu retten, bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber verleumdet. Mir wurde die Weitergabe von Insiderwissen unterstellt, konnte natürlich nicht nachgewiesen werden, aber da Günther mit dem Vorstandsvorsitzenden Golf spielt, wurde mir nahegelegt, das Unternehmen zu verlassen. Jetzt wohnt mein Ex-Mann in meiner Ex-Wohnung mit meinem Ex-Hund. Sie haben dich fristlos entlassen? Nein, das konnten sie nicht. Ich bin freigestellt und wir verhandeln über einen Auflösungsvertrag. Mein Grundgehalt bekomme ich so lange weiter. Das ist aber nicht besonders hoch. Das meiste habe ich über Boni verdient. Das ist ja schrecklich. Kann man wohl sagen. Ziemlich ungewohnter Zustand für mich. Ich habe ja immer alles gehabt, Erfolg und die Senatorcard von Lufthansa. Jetzt fange ich bei Null wieder an, oder eher unter Null. Ich bin mit der Bahn hergekommen. Das letzte Mal, dass ich Zug gefahren bin, war ich mit dir in Österreich. Da durfte man auch rauchen und konnte die Fenster öffnen. Und wo wohnst du jetzt? Du wirst lachen, da drüben. Anna deutet in Richtung der drei Tannen. Ich lache nicht. Aber da ist doch nichts. Die Tannen rauschen im Nachtwind, als wollten sie mir freundlich zustimmen. Sie waren immer schon da, rund um die Uhr, Jahr um Jahr, bei jedem Wetter. Die Leibwächter meiner Kindheit, unserer Kindheit. Anne und ich haben diesen Garten geliebt. Er war für uns die perfekte Mischung aus Sicherheit und Abenteuer. Wir konnten uns was trauen. Wir haben Fangen gespielt, Pfeile abgeschossen, sind durchs Unterholz geschlichen und haben unsere Namen in Rinde geritzt. Wir waren frei, wir waren mutig, wir waren Indianer oder ausgerissene Waisenkinder, wir haben Stachelbeeren gegessen. Und wenn es bei uns zu Hause Pfannkuchen gab, konnten wir es bis in die Büsche am äußersten Rand des Grundstücks riechen. Ein paar Sterne funkeln am Himmel und die Tannen wiegen sich bedächtig im sommerwarmen Wind. Anne sagt, hinter den Tannen ist nicht nichts, aber viel ist es nicht. Jörg hat dort seit ein paar Jahren seine Werkstatt. Darüber sind zwei kleine Zimmer, eins davon hat er mir fürs Erste überlassen, bis ich was Eigenes finde. In ein paar Monaten müsste der Prozess gegen meine Bank durch sein, dann kann ich weitersehen. Jörg? Du hast noch Kontakt zu Jörg? Er hat im Altenheim neue Leitungen gelebt. Da sind wir uns vor ein paar Jahren über den Weg gelaufen, als ich meine Eltern besucht habe. Ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Wir haben uns ihm gegenüber so mal mies benommen. Weißt du noch, wie wir Kaugummis in den Auspuff seines Mofas gestopft haben? Habe ich verdrängt. Ich habe ihn also auf einen Kaffee eingeladen und seither sind wir in Kontakt geblieben. Er ist Elektriker, geschieden, hat zwei erwachsene Töchter und tatsächlich das, was man einen einwandfreien Charakter nennt. Er hat mir sehr geholfen. Warum bist du ausgerechnet hierher zurückgekommen? Anne zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung. Irgendeine Form von Heimweh wahrscheinlich. Einfach den Kopf in Mamas Schoß legen, sich die Haare aus der Stirn streichen lassen und gesagt bekommen, alles würde wieder gut werden. Man bleibt ja immer Kind. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann will man eben nach Hause zu Mami. Auch wenn die nie fürsorglich war. Mir fällt dazu nichts Intelligentes ein. Also sage ich was Unintelligentes. In jedem Ende steckt auch ein neuer Anfang. Meinst du? Manchmal ist das Ende auch einfach nur das Ende. Anne fährt sich gedankenverloren mit einer mir urvertrauten Geste durch ihre grauen Haare, als seien sie noch so lang wie einst. Die Frisur steht dir. Findest du? Sagt sie lächelnd und zieht sich mit einer zärtlichen Routine die Perücke vom Kopf. So, wie wenn man seinen alt gewordenen Hund beim Fernsehen streichelt. Es ist im obersten Stock. 84 Stufen. Schaffst du die? Warum nimmst du nicht den Aufzug? Ich habe doch nur Krebs. Meine Beine funktionieren tadellos. 84 Stufen. Ich atme tief durch. Du kennst dich hier wirklich verdammt gut aus. Meine 9. Chemo, das hier ist quasi mein 2. Zuhause, sagt Anne lachend auf den ersten Stufen. Und ich habe nie den Aufzug genommen, egal wie schwach ich mich fühlte. Mit dem Aufzug fahren nur die, die wirklich krank sind. Ich rede mir ein, solange ich Treppen steigen kann, gehöre ich zu denen, die eine Chance haben. Willkommen in der Krebsfamilie, hat mir der Arzt gesagt, als ich zum ersten Mal hier war. War wohl nett gemeint. Aber du wirst ja gleich sehen, was da oben für Gestalten aus dem Aufzug steigen. Naja, 7. Stock, da ist man schon eben fast im Himmel. Ich kann es kaum erwarten, deine neue Familie kennenzulernen, sage ich. Wir versuchen beide mit Galgenhumor das Grauen einigermaßen in Schach zu halten. Das Angebot, Anne zu ihrer letzten Chemotherapie zu begleiten, ist mir nicht leicht gefallen. Ein großer Tag, hatte sie gesagt. Willst du mitkommen? Ich hatte genickt, gelächelt und dann vor Angst die ganze Nacht nicht geschlafen. Aber Anne macht es uns beiden leicht und ich bin ihr dankbar, mit welcher Ruhe und Gefasstheit und sogar mit Witz sie über das eigentlich so Unaussprechliche spricht. Keine Weinkrämpfe, kein Hadern mit dem Schicksal, keine abgrundtiefe Verzweiflung, der ich so schrecklich wenig entgegenzusetzen gehabt hätte. Sie hatte ausgesehen wie ein Vogelküken, als sie sich so völlig unerwartet die Perücke vom Kopf gezogen hatte, graue Flauminseln auf dem Kopf, ihre Augen darunter dunkel und riesig, zwei schwarze Seen in karger Landschaft. Gelächelt hatte sie und mich um Verzeihung gebeten, dass sie mich so erschreckt habe. »Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen soll«, hatte sie erklärt und ihren kahlen Schädel zurückgelehnt, der in der sternenklaren Nacht sanft schimmert wie ein Solarlampion, der über Tag nicht genug Sonne bekommen hat. Dann hatte sie mir von der Diagnose erzählt, von der Operation, den ersten Chemos und der Übelkeit, die sie wie eine wohlmeinende Freundin begrüßt hatte. Immer, wenn mir schlecht ist, nehme ich das als Zeichen, dass die Chemo wirkt. Ich versuche mir vorzustellen, wie das Gift in meinem Körper aufräumt und wie eine übereifrige Putzfrau mit scharfen Mitteln durch meine Zellen feudelt. Es ist total wichtig, dass man die Angst im Griff behält. Angst macht schwach, Angst macht krank. Die innere Einstellung ist bei Krebs ausschlaggebend. Und ich will wenigstens nicht selbst schuld daran sein, wenn ich das hier nicht überlebe. Wer denkt, er schafft es nicht, der schafft es nicht. Ich hatte genickt, dabei nicht gewusst, ob ich Anne bewundern oder mich vor ihr erschrecken sollte und dann beides getan. So viel Mut. Ist das noch normal? Ein Albtraum wird wahr und was tut Anne? Sie verbietet sich, Angst zu haben und erzieht sich selbst mit Strenge und Ehrgeiz. Für oder gegen etwas hat Anne immer gekämpft. Für gute Noten, für ein Stipendium, gegen den Liebeskummer, gegen die Erkältung und jetzt gegen den Krebs. Und während ich mich bereits mit einer leicht erhöhten Temperatur von etwas über 37 Grad vom Unterricht befreien und von meiner Mutter mit Tee und Keksen pflegen ließ, galt in Annes Elternhaus alles unter 39,8 nicht als Grund der Schule oder dem Sport fernzubleiben. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht, hatte Anne gesagt. Und mir waren die Tränen gekommen und ich hatte mich neben ihr mal wieder schwach, mutlos, hilfsbedürftig und von ihrer unmenschlichen Stärke überfordert gefühlt. Wir sind oben. Anne bleibt vor der Praxis stehen. Auf dem Schild nur drei Namen. Wer an diese Tür kommt, weiß, warum er hier ist und muss nicht extra daran erinnert werden. Karge Räume, vollgestopft mit Schicksal. Ich habe Wartezimmer schon immer gehasst. Die Krankheiten der Leute hängen in der Luft. Sie kriechen aus den Tapeten, böse Gespenster, und wachsen aus den pflegeleichten Linoleumfußböden wie Schlingpflanzen, die einen ins Verderben ziehen. Zwei Frauen und ein Mann sitzen mit mir in dem Raum, an dessen Wände eine Armada von Blumenaquarellen gegen die Ängste der Patientin in Stellung gebracht worden ist. Wir machen immer vorher ein paar Routineuntersuchungen bei Frau Bertram. Wenn wir sie an die Chemo angeschlossen haben, sage ich Ihnen Bescheid. Dann können Sie sich gerne zu ihr ins Behandlungszimmer setzen, hatte die fröhliche Schwester zu mir gesagt und war mit Anne hinter irgendeiner der vielen Türen verschwunden. Ich starre auf meine Zeitschrift, um nicht in die Gesichter der anderen Wartenden sehen zu müssen. Wer hier sitzt, hat was Schlimmes. Und ohne Krebs bist du wirklich fehl am Platz. Ich schäme mich. Ich war noch nie so glücklich, gesund zu sein. Im Wartezimmer sprechen alle über Diagnosen, Prognosen und Nebenwirkungen, hatte Anne mir erklärt. Es gibt einen gewissen Krankheitsstolz und Krebsehrgeiz. Mit meinem Pankreaskarzinom bin ich natürlich ganz weit vorne. Schlechte Prognose bei vergleichsweise jungem Lebensalter, damit toppe ich jeden 70-jährigen Kettenraucher mit einer halben Lunge. Die Gesunden können wir nicht mehr für voll nehmen, die werden müde belächelt. Was wissen die schon vom Leben? Manchmal, wenn ich vor der Supermarktkasse in der Schlange stehe, würde ich am liebsten rufen, lassen Sie mich durch, ich habe Krebs. Minuten später fliegt die Tür auf und eine der Arzthelferinnen kommt im Laufschritt auf mich zu. Nichts ist so beunruhigend wie beunruhigtes Personal. Wenn Ärzte, Piloten oder Feuerwehrmänner in Aufregung sind, muss die Lage wirklich ernst sein. Ich bemerke, wie meine Halsschlagader zu pulsieren beginnt und die Panik sich bereit macht. In meinem Kopf explodieren wie eine überhitzte Probangasflasche. Würden Sie bitte mal schnell mitkommen? Ich habe so eine Angst, dass ich schon wieder heulen könnte, wenn man mir die Gelegenheit dazu ließe. Ich folge der Frau in Weiß eilig durch das Labyrinth von weißen Fluren und weißen Türen. Herzrasen, keine Luft. Ich versuche an Annas Vaters zu denken, den alten Tyrannen. Angst ist dazu da, überwunden zu werden, höre ich ihn mit schnarrender Stimme rufen. Aber meine Angst war schon immer unüberwindbar. Das Einzige, was ich denken kann, ist noch nicht, bitte nicht, bitte, bitte, jetzt noch nicht. Es ist, als fehle mir eine Hautschicht, als dringe das Elend von draußen ungefiltert bis zu meinen Knochen durch. Täglich kämpfe ich darum, die Zuversicht nicht zu verlieren, dass meinen Lieben all das nicht passiert, was passieren könnte. Ich kann einfach nicht viel aushalten, das war schon immer so. Und sollte das Schicksal mal richtig zuschlagen, würde ich die Erste sein, die in die Knie geht. Aber als es soweit war, kam es ganz anders. Sie lag in einer Ecke des Raums auf dem Fußboden, zusammengekrümmt, als hätte sie durch eine der Steckdosen kurz oberhalb der Fußleiste herauskriechen wollen. Anne bewegte sich nicht, ihr linker Arm ragte seltsam nackt unter ihrem Körper hervor und hellrotes Blut sickerte gemächlich, als hätte es alle Zeit der Welt über ihre Hand, wo es sich irgendwo zwischen den Fingern verlor. Anne sah aus wie eine Ausbrecherin, die man gerade noch rechtzeitig gestellt und ausgeschaltet hatte. »Ist sie tot? Was ist passiert?«, fragte jemand. »Das war wohl ich.« »Nein, sie ist nicht tot. Frau Bertram ist mit einem Mal völlig außer sich geraten, als wir mit der Chemo beginnen wollten. Sie hat sich den Zugang aus dem Arm gerissen und um sich geschlagen. Das erleben wir ab und zu. Irgendwann ist dann doch alles zu viel. Ihre Freundin war bisher unheimlich stark. Vielleicht können Sie ihr ja helfen. Ich lasse Sie jetzt beide mal einen Moment allein.« Ich ging die wenigen Schritte zu Anne in die Ecke und ab da war nichts mehr so, wie es vorher gewesen war. 50 Lebensjahre, 3 Todesfälle, eine Ehe, 3 Kinder, 84 Stufen. Letztlich hatte es nur diese letzten 4 Meter gebraucht, um aus mir einen mutigeren Mensch zu machen. Ich setzte mich neben sie auf den Boden, den Rücken an die Wand gelehnt. Hatte ich Anne jemals weinen sehen? Vor Zorn vielleicht, oder wenn sie sich ungerecht behandelt fühlte. Anne hatte nur selten ihren Kummer gezeigt und schon gar nicht nach Trost gesucht. Selbst ihren geliebten Wellensittich Kasimir, der eines Tages kommentarlos tot von der Stange gefallen war, hatte sie mit unbewegter Miene beerdigt, während ich meinen Schmerz und mein Hadern mit dem Schicksal freien Lauf gelassen hatte. Ich weine bis heute gern und viel und breche bei nichtigsten Anlässen in unangemessen hemmungsloses Schluchzen aus. Praktisch meine gesamte Kindheit habe ich im Bett meiner Eltern verbracht, die mich ermutigten, stets meine Gefühle zu zeigen. Und so gelingt es mir heute, nur mehr schlecht als recht, sie zu verbergen. Emotionen zurückzuhalten entspricht mir nicht und ist auch für mein äußeres Erscheinungsbild durchweg unvorteilhaft. Mein Herzschlag beruhigt sich, ich konnte wieder atmen und entschied mich nach kurzem Zögern, die Aufgabe anzunehmen, die ich an Annes Seite oder vielmehr in ihrem Schatten noch nie gehabt hatte. Stark zu sein. Ich schätze, das kostete mich ebenso viel Kraft, wie es sie gekostet hatte, schwach zu sein. Ich erinnerte mich an meinen Vater, der nach seinem Schlaganfall noch 3 Monate lang von meiner Mutter zu Hause gepflegt worden war, ehe er in einem Krankenhaus an einer Lungenentzündung starb. Es war mir schier unmöglich gewesen zu akzeptieren, dass der Mann, der mich auf seinen Schultern tragen, mir ein Baumhaus bauen und nahezu jede Frage, die ich ihm im Laufe meines Lebens gestellt hatte, beantworten konnte, dass dieser Mann jetzt so ein elendes Häuflein Mensch sein sollte. Seine Krankheit hatte aus uns 2 Fremde gemacht, weil wir beide nicht von dem lassen konnten, was wir einmal füreinander waren, Vater und Tochter. Er ließ sich nicht von mir füttern und nicht die wenigen Haare kämmen. Ich durfte ihm nicht den verkrampften Rücken massieren, ja nicht einmal vorlesen. Er hasste es, dass ich ihn schwach sah, und ich hasste es, ihn schwach zu sehen. Erst als er schon im Koma auf der Intensivstation lag und sich nicht mehr wehren konnte, hatte ich es gewagt, seine Hand zu nehmen und ihm über den Kopf zu streichen. Es war ja ein Leben lang umgekehrt gewesen. Es hatte mich geschüttelt vor Schmerz. Doch auch den Tod, die, wenn man so will, stärkste Form der Schwäche, konnte mein Vater nicht zulassen, solange seine Tochter dabei war. Väter sterben nicht. Ich hatte mit meiner Mutter Stunde um Stunde an seinem Bett gesessen. Bei jeder längeren Atempause hatte ich gebangt und gehofft, dass es endlich vorbei sei. Doch immer wieder hatte sich mein Vater mit einem tiefen, rasselnden, wütenden Atemzug zurück ins Leben gekämpft. Er starb schließlich so schnell er konnte, während ich kurz auf dem Klo war. Das war vor 25 Jahren. Ich war keine Tochter mehr und ich würde denselben Fehler nicht noch einmal machen. Ich legte meine Hand auf Annes Kopf, so wie ich es unzählige Male bei meinen Söhnen getan hatte, wenn sie von Albträumen geplagt nachts aufwachten und im ängstlichen Halbschlaf nur die Gewissheit brauchten, nicht alleine zu sein. »Ich bin ja bei dir«, sagte ich, und das reichte. Anne legte ihren Kopf in meinen Schoß und weinte, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes getan. »Ich habe dich angelogen«, sagte sie schließlich. Ich drückte ihr einen Wattebausch in die Armbeuge, wo noch immer etwas Blut aus der Vene sickerte. »Was meinst du damit? Ich bin nicht mutig. Ich habe panische Angst. Ich liege jede Nacht wach. Mein Körper kommt mir vor, als sei in ihn eingebrochen worden. Etwas Böses wohnt in mir, und ich fühle mich in mir selbst nicht mehr zu Hause. Ständig lauere ich auf jedes Ziepen, jedes Unwohlsein und beim kleinsten Magendrücken denke ich, der Krebs ist zurückgekommen. Zu 95% Wahrscheinlichkeit bin ich in 2 Jahren tot, eher früher. Ich bin manchmal kurz davor aufzugeben. Ich mag nicht mehr kämpfen. Das musst du auch nicht. Doch, das muss ich. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Sagt wer? Mein Vater, die Ärzte, alle. In jedem scheiß Krebsforum steht, dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf. Angst macht schwach. Es kommt auf die Einstellung an. Wenn die nicht positiv ist, kannst du es gleich vergessen. Das ist doch Blödsinn. Lass dir das von einem professionellen Angsthasen gesagt sein. Ich habe seit meiner Geburt die falsche Einstellung zum Leben und bin immer noch nicht tot. Vielleicht hast du recht. Manchmal frage ich mich, ob ich krank geworden bin, weil ich nie geweint habe. Dann stelle ich mir den Tumor vor wie ein fettes, ekeliges Geschwür aus lauter vergammelten Tränen. Man sagt doch immer, dass Leute Krebs kriegen, die alles in sich hineinfressen. Was sie in sich reinfressen, frisst sie auf. Du glaubst doch nicht, wer an Krebs stirbt, ist selber schuld. Anne schwieg und ich regte mich auf. Ich finde es schrecklich, dass heutzutage fast jede Krankheit moralisch bewertet wird. Von Zellulitis bis Krebs, von Nagelpilz bis Rheuma. Immer wird nach einem Schuldigen gesucht. Und das ist man im Zweifelsfall selbst. Ich mag das nicht. Du meinst also, es ist alles nur Zufall, was mir passiert? Zufall, Pech, Schicksal, aber keine Schuld. Und jetzt? Jetzt rufe ich die Schwester wieder rein, damit du mit der Chemo anfangen kannst. Könntest du mir bitte mal hochhelfen? Ich hab Rücken. Wir sitzen zu dritt vor Jörgs Haus, schauen über die Wiesen im Abendlicht, lassen uns von den wiederkäuenden Kühen beglotzen und trinken die zweite Flasche Wein. Es ist so schön hier, sage ich zum wiederholten Mal. Wer hätte gedacht, dass hinter den Tannen das Paradies liegt? Unser eigenes Haus ist von hier aus kaum zu sehen. Es liegt in einer Talsenke, und nur ein paar der dunkelroten Dachziegeln schimmern zwischen den Zweigen der Bäume hindurch. Es ist eine befremdliche Erfahrung, wenn man das Urvertraute plötzlich aus einer anderen Perspektive sieht. Meine 3 wackeren Tannen wirken von hier aus klein und zierlich, eher wie Elfen als wie Bodyguards. Es wird langsam kühl, ich hole euch Decken. Jörg geht ins Haus und ich flüstere Anne zu, dieser Mann ist das Beste, was dir passieren konnte. Ich weiß, flüstert sie zurück und schaut wie ein Backfisch. Statt ihrer Perücke trägt sie ein Tuch, das sie sich kunstvoll um den Kopf gebunden hat und das ihr das Aussehen einer indischen Prinzessin verleiht. Jörg kommt mit Decken und Kerzen heraus. Ich muss leider noch mal los. Als wir sein Auto über den unbefestigten Weg rumpeln hören, müssen wir gleichzeitig lachen. Jetzt, wo ich keine Kinder mehr kriegen will, kann ich auch mit einem Rothaarigen schlafen, sagt Anne. Wie befreiend, wenn man genetische Bedenken außer Acht lassen kann. Sie prostet mir zu und sieht aus wie ein junges Mädchen. Auf dein Glück, Anne. Du hast es dir verdient. Wann ging das denn los mit euch beiden? Und warum hast du mir nichts erzählt? Weil es noch nichts zu erzählen gab. Ich habe mich anfangs nur so unglaublich wohlgefühlt mit Jörg. Aber vor einer Woche hat sich die Stimmung zwischen uns plötzlich verändert. Ich habe noch nie einen Mann erlebt, der so unglaublich konzentriert ist auf das, was er tut und so genau weiß, was er will. Ich hatte immer nur Typen, die nach dem Koitus auf die Uhr oder schlimmstenfalls auf die Aktienkurse geschaut haben. Immer das Handy auf dem Nachttisch, immer den nächsten Termin im Kopf, nie genug Zeit, egal wofür. Jörg hat immer genug Zeit. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Die Urne von meiner Mutter ist mir ans Herz gewachsen. Sie wird mir fehlen. Bist du soweit? Frage ich die Urne. Auf zum letzten Gefecht. Ich hatte mir angewöhnt, mit der Asche meiner Mutter zu sprechen. Verständlich, wie ich finde, für eine mit dem Alleinleben noch nicht lang vertraute Frau. Ich streichelte den Marienkäfer, verstaute die Urne in einer Jumbo-Plastiktüte von Penny. Meine Mutter hatte immer Wert auf preisbewusstes Einkaufen gelegt und machte mich auf den Weg zum Friedhof. Ich hatte niemanden über den Bestattungstermin informiert. Der Bestatter wartete vor der Kapelle auf mich. Ich überreichte ihm schweigend die Tüte und wir machten uns auf den Weg zum Grab. Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals zuvor so allein gefühlt zu haben. Da lebst du ein halbes Jahrhundert lang, bekommst Kinder, ein zweites Kinn und mehrere Auszeichnungen für deine engagierte Mitarbeit im Gemeinwesen. Du überstehst kleine und große Katastrophen. Du weißt endlich, wie man Wollpullover wäscht, ohne dass sie zu unappetitlichen, filzigen und brettharten Miniaturversionen seiner selbst werden. Du machst eine passable Hollandaise, kannst den Sonnengruß auswendig turnen und dir versagt nicht mehr die Stimme, wenn du in einem Bewerbungsgespräch deine Stärken schildern und deine Gehaltsvorstellung benennen sollst. Du hast Narben und Lachfalten und bei Gewitter hast du keine Angst mehr. Und dann stirbt deine Mutter. Ein Haufen Asche bleibt und ein schmuddeliger Bestatter mit Mundgeruch, bei dem du froh sein kannst, wenn er die Urne nicht fallen lässt oder auf dem Weg zum Grab kurz eine rauchen geht. Du wirst nicht erwachsen, wenn deine Mutter stirbt. Du wirst wieder Kind und beim nächsten Gewitter ist da niemand mehr, der dich beschützen kann. Die Tränen tropfen mir ganz unvermutet und ohne sich angemessen angekündigt zu haben, aus den Augen auf die Schuhe. Alles hat seine Zeit. Weinen und Lachen, Klagen und Tanzen, Lachen und getrennt sein, Suchen, Verlieren, Finden. Wie gut, dass Anne mich zur rechten Zeit gefunden hatte und ich sie. Anne starb im Frühling, als nach einem ungewöhnlich kalten Winter der Quittenbaum zum ersten Mal blühte. Noch Anfang April hatte Anne sorgfältig den frischen Schnee von den Zweigen des neu gepflanzten kleinen Quittenbaumes geschüttelt. Sonst erfrieren die Knospen, hatte sie gesagt. 4 Wochen später hatte ich einen blühenden Zweig in Annes Grab geworfen. Der Bestatter war mir wie ein alter Bekannter vorgekommen. Nichts kann den Schmerz über Annes Tod erträglicher machen, aber darin war ich ja gewöhnt, seit Anne wieder in mein Leben getreten war. Mit ihr ging immer alles gleichzeitig, das Lachen und das Weinen, mutig sein und sich nicht trauen, hoffen und verzagen, Schäme und Champagner, sich alt fühlen und Zukunftspläne machen, leben und sterben. »Kommst du wieder mit?«, hatte Anne jedes Mal gefragt, wenn ihr vierteljährlicher Komplettcheck bevorstand. Er war für uns zu einer mit Angst und Hoffnung besetzten Routine geworden. Eine Woche vor dem Termin wurden wir alle jedes Mal nervös. Anne strickte Strümpfe manchmal nächtelang. Kummersocken nannten wir sie und jeder von uns hatte mittlerweile mindestens 3 Paar. Anne war die Vorzeigepatientin der Station, eine lebende Legende. Der Chefarzt erwähnte sie als Langzeitüberlebende in seinen Vorträgen und als Anne und Jörg heirateten, traten die Stationsschwestern als Gospelchor auf. »Wer von den beiden jungen Damen ist denn hier die Patientin?«, hatte beim letzten Check ein forscher junger Mann nachgefragt, den ich noch nie gesehen hatte. Die Frage war zwar berechtigt, denn Anne sah wieder aus wie vor ihrer Krebsdiagnose, dennoch fühlte ich mich ein klitzekleines bisschen beleidigt. »Ich«, sagte Anne, »und wer sind Sie?« Der Mann im Kittel überhörte die Frage und schnallte ihr eine Manschette um den Oberarm. »Blutabnahme, bitte machen Sie eine Faust.« »Ich habe schlechte Venen. Das ist kein Problem für mich. Ich habe wirklich sehr schlechte Venen. Die medizinische Evaluation können Sie getrost mir überlassen. Bitte pumpen.« »Ist Ali denn nicht da? Wer soll das sein?« »Ein Anästhesiepfleger und Spezialist für schwierige Blutabnahmen. Er hat das die letzten beiden Male bei mir gemacht.« »Kenne ich nicht«, sagte der Arzt verärgert und stach zu. Ich schloss die Augen. Ich hatte diese Prozedur schon so oft miterlebt, das Stochern in Annes dünnen Adern, ihr vor Schmerzen und Angst verzerrtes Gesicht. Einmal hatte eine neue Schwester vergessen, Annes Blut ins Labor zu geben. Noch länger warten, hoffen, Angst haben. 5, 6 Stunden lang, bis irgendwann, oft erst spät am Abend, die Tür aufging und der diensthabende Arzt reinkam. Und dann versuchst du in seinem Gesicht zu lesen, er lächelt. Bedeutet das, die Werte sind gut, oder heißt das, du bist so gut wie tot und er will es dir schonend beibringen? Sieht er bekümmert aus, vielleicht hat er nur schlecht geschlafen. Oder haben sie im Dienstzimmer Strohhalme gezogen, wer an der Reihe ist, die schlechte Nachricht zu überbringen? Hat er diesmal den Kürzeren gezogen, so wie du? Er ist auch nur ein Mensch, aber für dich ist er in diesem Moment der wichtigste Mensch auf der Welt. Und das, was er gleich sagen wird, wird dein Leben verändern, so oder so. Das gibt's doch gar nicht. Der junge Arzt fluchte und zog zum 6. Mal die Nadel aus Annes Arm. Schwester, ich brauche einen Baby-Butterfly. Er warf Anne einen missmutigen Blick zu, als habe sie aus purer Schikane einen untauglichen Satz Venen mitgebracht. »Pumpen«, sagte der Metzger in Weiß und setzte zum nächsten Stich an. Die Schwester legte Anne eine Hand auf die Schulter, sie weinte. Ich schaute weg und konzentrierte mich auf das Fußende des Besucherbettes, das man für mich in Annes Zimmer geschoben hatte. 6b Onko Palli, hatte jemand mit schwarzem Edding darauf geschrieben, eine Leihgabe aus der Palliativstation. In diesem Bett landeten die Hoffnungslosen. Heilung ist da oben nicht mehr das Thema. Lungenkarzinom im Endstadium ist bei unserem letzten Besuch auf 6b gesagt hatte. Früher habe ich gehofft, dass ich keine Metastasen habe. Heute hoffe ich, dass ich keine neuen habe. Anne und ich hatten manchmal Weißwein und Mozartkugeln auf die 6b geschmuggelt, mit Nachtschwester Ute Cluedo und mit Sterbenden Charade gespielt. Ich hatte Frauen, die zu schwach waren, um ihren Arm zu heben, die Fingernägel lackiert, und ich hatte Hermann, metastasierender Magenkrebs, nachts in seiner dunkelsten Stunde so lang die Hand gehalten, bis seine Todesangst sich gelegt hatte und er eingeschlafen war. Wie ein Kind, hatte ich gedacht, bloß ohne Zukunft. Am Morgen war er nicht mehr aufgewacht. Für Anne waren die Besuche auf 6b stets heilsam und kräftigend gewesen. Während ich mich nachher gefühlt hatte, als säße der Leibhaftige auf meiner Schulter, hatte Anne geglaubt, dem Schicksal eine Art Deal abgerungen zu haben. Lass mich in Ruhe, dann stehe ich denen bei, die nicht so viel Glück haben wie ich. Ich frage mich manchmal, ob wir irgendetwas anderes gemacht hätten an jenem Abend, wenn wir gewusst hätten, dass gerade jetzt die letzten Stunden anbrachen, in denen wir ahnungslos sein durften, in denen wir noch dachten, wir hätten eine nennenswerte Zukunft vor uns. Wir wussten nicht, dass die Ärzte am nächsten Morgen mit versteinerten Gesichtern von massiven Raumforderungen und inoperablen Metastasierungen im Bauchraum sprechen würden. Wir gingen davon aus, dass Anne mit dem Standardsatz des Chefarztes nach Hause geschickt werden würde. Und denken Sie daran, ich will auch in diesem Jahr eine Weihnachtskarte von Ihnen bekommen. Morgen würde von einer Weihnachtskarte nicht mehr die Rede sein. Und es würde meine Hand sein, die Anne 18 Tage später an einem Samstagabend um 8:20 die Augen schließen würde. Aber an diesem Abend hatten wir keine Ahnung, dass die Stunden gezählt waren, und verbrachten sie, als seien sie nichts Besonderes. Wir gingen über die dämmerigen Rheinwiesen. Ich dachte darüber nach, wie sich mein Leben verändert hatte, seit wir uns wieder begegnet waren, und wie glücklich ich darüber bin, wieder eine Freundin zu haben, die noch weiß, wie die Sommerabende damals rochen, als wir noch klein waren, Hüpfkästchen auf den Bürgersteig malten und Grashalme aus dem Planschbecken fischten. Wenn wir an unsere Kindheit denken, Anne und ich, dann riechen wir den Duft von warmen Vanillepudding und reifen Quitten. Wir teilen Erinnerungen, die so alt sind wie wir selbst. Anne und Judith, beste Freundinnen, für mehr als die Hälfte des Lebens.